Ja, ich habe so den Eindruck, dass ich immer mit alttestamentlichen Texten dran bin. Die letzten Male war das schon immer so. Und auch diesmal ist es wieder ein Text aus dem Propheten Jeremia. Jeremia, ein Prophet, der eine besondere Berufung erfährt. Im ersten Kapitel des Propheten heißt es vom Vers 4 an, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe und ich dich ersehen, habe ich dich ersehen, bevor du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt zum Tempel, zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Berufung des Propheten ist hier das Hauptthema. Ich kann mich noch erinnern, in unserer Jugendzeit, da war es noch üblich, dass Leute, die sich zum Seminar beworben haben, mussten vor einem Gremium ihre Berufung bezeugen, dass sie von Gott berufen waren, um in den Predigtdienst zu gehen. Und ich habe auch von einigen, die das so erlebt haben, diese Zeugnisse gehört. Ganz bewusst ist mir das Zeugnis von Helmut Drechsel geblieben, der damals als Abgänger vom Seminar zu uns gekommen ist, wie der uns seine Berufungsgeschichte erzählt hat. Und ohne die Gewissheit der Berufung wäre keiner am Seminar angenommen worden. Das war so das Zeugnis derer, die vom Seminar gekommen sind. Jeremia ist berufen. Und zwar nicht erst in einem gewissen Alter, er war zwar noch jung, so steht es geschrieben, aber er war von Gott ausersehen. Schon vor seiner Geburt, wenn wir es genau lesen, war er von Gott ausersehen schon vor seiner Zeugung. Ehe überhaupt ein Keim im Leibe der Mutter war, war Jeremia von Gott schon ausersehen. Und dann gibt es im Neuen Testament einen, der von sich aus bezeugt, Gott hat mich von Mutterleib an ausersehen und auserkoren. Wer war das? Steht im Galater 1, also Galaterbrief kann von Paulus, kann auch nur von Paulus sein. Gott hat mich auserwählt als sein Diener. Schon von Mutterleib an. Und dann habe ich mir mal so Gedanken gemacht, wer ist denn noch schon vorher angekündigt worden, um dem Herrn zu dienen? Altes Testament, Buch der Richter, Simson, seine Mutter ist auf dem Feld. Da begegnet ihr der Engel des Herrn und spricht, du bist bis jetzt unfruchtbar gewesen, aber du wirst einen Sohn gebären. Und dieser Sohn wird für den Herrn dienen. Er soll Israel aus der Gefangenschaft befreien, er soll Richter sein in Israel. Die Mutter bekommt auch einige Hinweise, kein starkes Getränk zu trinken, also kein Wein, und auch nichts vom Weinstock zu sich zu nehmen. weder die Weinbeeren, vielleicht auch, weiß ich nicht, ob sie schon Rosinen oder sowas hatten, weiß ich nicht, aber das wäre ihr auch untersagt gewesen. Und als sie nach Hause kommt und ihr Mann erzählt, ich habe den einen Mann getroffen, der hat mir das und das gesagt, und es muss ein Engel des Herrn gewesen sein. Und er kommt dann, der Manoah, mein drittes Urenkel heißt Manoah mit zweiten Namen, deswegen weiß ich das. Manoah, der Mann, sagt, betet dann zum Herrn, ach Herr, wenn es dein Bote war, dann schick ihn doch noch einmal zu uns. Und Gott lässt sich erhören und schickt diesen Boten auch noch einmal, den Engel des Herrn, wieder zur Frau aufs Feld, und die rennt nach Hause, holt ihr Mann, und Manoah fragt dann den Engel, was sollen wir denn tun? Und die bekommt dieselbe Antwort, es soll kein Haar scheren, sein Haar soll wachsen bleiben, die Mutter soll keinen Wein trinken und er soll sich auch davon fernhalten. Er ist dem Herrn geweiht, ein Nazireer. Das sind so die drei, die mir eingefallen sind, die schon vor der Geburt, schon vor der Zeugung dem Herrn geweiht waren. Jetzt könnte mir sagen, Samuel war ja auch. Aber Samuel war in erster Linie nicht vom Herrn verheißen, sondern vom Herrn erfleht. Ich sehe da einen Unterschied, ob der Herr das schon vorbereitet hat oder, ja, ich denke auch, das Gebet der Ruth war schon so, dass sie um den gebeten hat, und die hat das ja auch dem Herrn versprochen, wenn du ihn mir gibst, dann soll er für dich da sein. Aber er war in dem Sinn nicht so von Gott verheißen wie die anderen drei. Ja, Berufung, Verheißung. Zum Propheten über die Völker. Nicht nur zum Propheten über Juda, denn Israel, das Nordreich, die waren schon in assyrischer Gefangenschaft. Die lebten schon nicht mehr in ihrem Land. Noch so ein paar arme Leute, die die Assyrer nicht gebraucht haben, die haben sie im Land zurückgelassen. Die haben sich dann mit den anderen Völkern vermischt. Und das sind dann später die Samariter gewesen, die im Nordreich gelebt haben. Zum Propheten über Juda und über die Völker. Und wer das Buch Jeremia liest, der liest gerade am Ende, nach dem Kapitel 42, die Gerichtsurteile über die Heidenvölker, über Ägypten, über Babylon, über Assyrien, über die Amoriter, da sind dann all die heidnischen Stämme aufgeführt, Jeremia eben auch das Strafgericht Gottes verkünden muss. Der Herr sprach zu mir, der Herr sprach zu mir, du sollst gehen, wohin ich dich sende. Also bestimmt zu einem Auftrag, der nicht einfach war. Ich bin doch zu jung. Ich kann doch nicht reden. Ich habe die Gabe der Rede nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Entschuldigt mal, wenn ich jetzt einbinde. Als ich Kind war, war ich mit meinem Mundwerk immer vorne weg. Mein Vater sagte dann, da können 100 Kinder zusammen sein, den Siegfried hörst du immer raus. Und das wurde mir systematisch aberzogen. Ich bin heute dadurch gehemmt, in einer Runde auf Gespräche einzugehen, aber ich bin nicht in der Lage, Gespräche anzufangen. Da habe ich Hemmungen. Wenn ich hier stehe, dann weiß ich, dass es Gottes Auftrag ist. Und dann weiß ich, dass er mir auch dazu die Kraft gibt und immer wieder das gibt, was nötig ist. Sage nicht, ich bin zu jung. Da gibt es im Neuen Testament auch eine Parallele. Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus: Niemand verachte deine Jugend. Du bist vom Herrn beauftragt. Ob du nun jung bist, ob die Leute dich anerkennen als Jüngling oder nicht, du hast die Botschaft zu sagen. Und ebenso muss auch Jeremia das sagen, was Gott ihm in den Mund legt. Denn ich, sagt Gott, werde meine Worte in deinen Mund legen. Fürchte dich nicht. Josua, als er von Mose eingesetzt war als sein Nachfolger, hat, weiß nicht, 3 oder 4 Mal zumindest den Aufruf bekommen: Fürchte dich nicht, sei nicht bange, ich bin mit dir. Wenn Gott Menschen beruft, dann gibt er ihnen auch die Zuversicht, dass er mit ihnen ist. Fürchte dich nicht. Denke mal, wer die Geschichte Jeremias kennt, weiß, dass gerade Jeremia diesen Zuspruch von Gott gebraucht hat. Denn wenn Gott einen Menschen beruft, heißt das nicht, dass Gott ihn in Watte packt, dass er ständig dafür sorgt, dass es ihm gut geht, dann heißt es nicht, dass er nicht angefochten wird und Gott in seiner Liebe alles einhüllt. Nein, Jeremia hat 10 harte Prüfungen erleben müssen, die bis an die Grenze seines Lebens gegangen sind. Er wurde im Königshof gefangen gehalten. Er wurde in den Brunnen geworfen. Sollte ausgehungert werden. Also es gab 10 Anfechtungen, die Jeremia durchstehen musste. Und wenn wir uns auf das Leben von Paulus, der genauso bezeugt, Gott hat mich ausersehen, wenn wir das Leben von Paulus bedenken, dann war das eben auch, gerade in seiner Nachfolge, nicht ein Leben, das auf Sonnenhöhen war, das mit auf Rosen gebettet war. Nein, Paulus hat die Dornen der Rosen gespürt. Wir wissen, ins Gefängnis geworfen, Philippi in den Stock gelegt, gefangen. Die Juden trachteten ihm nach dem Leben, weil er Jesus Christus bezeugte als den Herrn, den er vorher verfolgt hat. Er wurde gesteinigt, er wurde von der Schlange gebissen und alle warteten, dass er plötzlich stirbt. Auch Paulus hat viele lebensbedrohliche Maßnahmen erleben müssen. Aber wie Jeremia, so hat auch Paulus erleben dürfen, dass Gott schützt und Hilfe ist, auch in den tiefsten Tiefen. Und wir sollten uns ja nicht einbilden, dass die Nachfolge Jesu eine Geschichte ist oder ein Weg ist, wo wir keine Anfechtung erleben, wo wir nicht immer wieder spüren, dass uns der Feind anficht. Wir erleben zwar nicht diese Gewalttaten, wie sie Jeremia und auch Paulus erlebt hat, aber wir erleben schon Spott und Hohn und wir erleben Ablehnung. Und es ist nicht nur meine oder unsere Erkenntnis, dass das Christentum mehr und mehr auch in Deutschland in Verruf gerät. Die Medien scheuen sich nicht, Christus selbst unmöglich zu machen, die Nachfolger Christi zu verleumden, ihnen alles mögliche Böse anzudichten. Und auch da, wo sich Menschen in besonderer Weise für Christus, für das Leben einsetzen, werden sie verfolgt, beschimpft, ja, nicht nur beschimpft, sondern auch wirklich tatkräftig angegriffen. Auch in Deutschland nimmt der Hass gegen die Lehre, gegen die Botschaft und auch gegen die, die sich dieser Botschaft anschließen, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkennen, das nimmt auch zu. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es nicht besser wird. Denn, ich habe es dir schon mal gesagt, wir leben in der Endzeit und Christus hat es vorausgesagt, dass in der Endzeit die Ungerechtigkeit überhand nimmt und dass auch der Böse, ganz besonders die Offenbarung schreibt darüber, wie der Böse auf dieser Welt wütet, sich gegen die Menschen stellt. Open Doors gibt uns immer wieder Berichte und die Menschen in den Ländern, wo sie verfolgt werden, erleben das schon wirklich an ihrem Leib, an ihrem Körper, wie sie geschlagen werden, wie sie ins Arbeitslager gesteckt werden, wie sie gefoltert werden und um ihres Glaubens willen getötet werden. Das ist heute schon gängig und die Länder, in denen das geschieht, werden nicht weniger, sondern werden mehr. Auch in Südamerika, in Afrika, nicht nur in Fernasien, sondern es werden immer mehr Länder, wo Christen ganz bewusst unterdrückt werden. Also das ist das Leben, zu dem Gott beruft. Und Christus sagt ja selbst, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Es gibt also keine Wohlfühlbotschaft. Wird uns alles zufallen, wir werden reich sein, wir werden keine Not haben, wir werden gesund sein, wenn wir Christus folgen. Diese Botschaft ist vom Bösen. Es ist Irrlehre. Und darum ist mein Gebet ja fast täglich, nicht immer, aber fast täglich, einmal für die verfolgten Christen, aber auch für uns und weltweit für die, die den Irrlehren ausgesetzt sind. Denn Satan kommt nicht immer wie ein brüllender Löwe, sondern er kommt im Schafspelz und er kommt als Engel des Lichts. Und er hat viele, viele Gedanken und Möglichkeiten, uns von der rechten Lehre abzubringen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns an Gottes Wort halten und uns durch nichts und niemand abbringen lassen. Ja, fürchte dich nicht. Und auch für uns gilt, fürchtet euch nicht. Egal, was alles noch kommt, wir dürfen dem Herrn vertrauen und er steht denen bei, die ihm vertrauen, auch wenn es durch Tiefen und durch Leid geht. Das ist uns in der Schrift bezeugt, das bezeugen uns Menschen in der Vergangenheit, wenn wir Lebensberichte lesen, und das bezeugen uns Menschen auch in unserer Gegenwart, wie sie im Leid getröstet werden. Ich weiß nicht, wer es noch gelesen hat. Ich habe es jedenfalls auf meinem Smartphone gehabt. Da ist eine junge Missionarin, Madagaskar, bekommt Malaria, geht in die Kirche und ringt mit Gott und beschwert sich, dass sie so durch muss. Warum? Warum muss ich? Ich will doch dir dienen. Du musst mir doch Kraft geben, musst mir eine Gesundheit geben. Dann kommt ein Blinder hinein mit dem Stock, Lepra gezeichnet, kniet sich auf den Boden und betet: Gott, ich danke dir für meine Krankheit. Ich danke dir, dass du mich so geführt hast, denn ohne meine Krankheit hätte ich dich nie gefunden. War jetzt eine Kurzfassung. Und wir wissen das auch von Helga, wer Helga kennt, die bezeugt es auch. Hätte Gott mich nicht mit meiner Krankheit so beschäftigt oder belastet, wäre ich nie zum Glauben gekommen. Also Not, Anfechtung, Krankheit ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht liebt, sondern er will uns damit näher zu sich ziehen. Fürchte dich nicht. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jesaja hat etwas auch Ähnliches erlebt, aber nicht so parallel. Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes. Ach Herr, ich muss vergehen. Ich kann nicht reden, ich lebe unter einem Volk voller schlechter Menschen, voller Sünde, von Menschen, die gottlos sind. Wie kann ich bestehen? Und Gott schickt dann einen Engel, der mit einer Zange eine feurige Kohle nimmt, Jesaja die Lippen berührt und dann bekommt er die Aussage, du bist rein. Und weil er rein geworden ist, kann er dann auch sagen, als Gott fragt, wen soll ich senden, wer soll mein Bote sein, sagt Jesaja, hier bin ich, Herr, sende mich. Gott, wenn er Menschen beruft, rüstet sie auch aus. Und das ist das, was Jeremia seinem Volk sagen musste, musste das Gericht ankündigen. Er hat von Josia, als Josia 13 Jahre König war, erhielt Jeremia die Berufung und hat dann bis zur Wegführung in Juda gelebt und auch all die Strapazen in Juda miterlebt, bis dann er gewaltsam mit nach Ägypten verschleppt wurde. Da sagen die Leute, die führenden Leute zu ihm, frage den Herrn, ob wir gehen sollen oder ob wir hier bleiben sollen. Wir wollen auf das Wort hören und was er sagt, egal was er sagt, wir wollen es tun. Jeremia fragt den Herrn und der Herr sagt ihm, bleibt im Lande, geht nicht nach Ägypten. Und was muss Jeremia hören? Du lügst, du bist nicht im Auftrag Gottes, du bist besessen, wir gehen nach Ägypten. Was der Herr sagt, wollen wir tun. Aber wenn er etwas sagt, was gegen meinen Willen ist, dann mache ich es trotzdem. Und darum ist mir auch immer wieder die Bitte wichtig, dein Wille geschehe. Ich habe viele Bitten an Gott und doch weiß ich, dass Gott kein Automat ist. Dass meine Bitten nicht unbedingt erfüllt werden müssen, so wie ich sie vor Gott bringe. Der Heilige Geist lehrt uns beten. Und wenn wir im Sinne Jesu beten, dann haben wir auch die Verheißung, dass Gott Gebet erhört. Und es muss dann nicht immer so sein, wie ich es will, sondern wie Gott es will. Ich, jetzt nicht persönlich, sondern wir, sind eben dazu aufgerufen, uns nach dem Willen Gottes zu richten und das auszurichten und zu sagen, was nötig ist. Der letzte Vers noch kurz Gedanken. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um auszurotten und niederzureißen und im und sie zu zerstören und abzubrechen. Ich sage das schon, Jeremia hat nicht nur über Juda das Gericht ankündigen müssen, hat nicht nur Juda warnen müssen und zur Umkehr zu rufen. Jeremia hatte auch den Auftrag, über die Nationen das Urteil Gottes zu sprechen, abzubrechen, einzureißen, auszureißen, alles zu vernichten. Auch Juda musste das erleben. Jerusalem zerstört, der Tempel niedergerissen. Und doch, sagt Gott, ist das nicht das Letzte. Einzureißen, um aufzubauen. Auszureißen, um zu pflanzen. Gott lässt Jeremia auch einen Blick in die Zukunft tun. Es war durch die Propheten angekündigt, dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauern wird und dass nach diesen 70 Jahren Gott auf wunderbare Weise auch dem Volk die Möglichkeit gegeben hat, zurückzukehren. Den Tempel wieder aufzubauen, Jerusalem aufzubauen, das würde, wenn ich das alles erzählen wollte, zu weit führen. Aber Gott gibt in der Ankündigung des Gerichtes auch die Hoffnung, den Hoffnungsschimmer, eh wieder aufzubauen und einzupflanzen. Für Israel bedeutet das erst einmal, die Städte aufzubauen und einzupflanzen. Einzupflanzen, Israel sah sich als Weinstock Gottes, als Weinberg Gottes. Israel hat sich so gesehnt und so gesehen, auch wenn sie Jahrzehnte, Jahrhunderte lang sich nicht so benommen haben. Aber Gott verheißt, wieder einpflanzen. Israel an dem Ort einpflanzen, wo es ausgerissen wurde. Und genau das geschieht Gott oder lässt Gott geschehen in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie alles in Israel ausgeht. Ich weiß aber, dass es die Anfänge sind, dass Gott Israel an seinem Ort wieder einpflanzt. Es gibt wieder die Nation Israel. Dankapfel, Streitapfel in der ganzen Welt. Alle Welt, überall gibt es Hass gegen die Juden. Und auch in Deutschland wird es mehr und mehr. Und Gott hält trotzdem dieses Volk fest. Ich verstehe vieles nicht, wie die Israelis heute reagieren, was sie tun. Das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Wenn ich es auch nicht verstehe, so weiß ich doch, dass Gott über diesem Volk seine Hände hält. Und für mich ist das eben in dem Gebet für Israel auch immer wieder die Bitte, lass sie doch erkennen, dass du ihr Gott sein willst. Sie brauchen keine Hilfe von anderen Nationen. Sie brauchen keine Hilfe von irgendwelchen Menschen, die ihnen Geld und Waffen und alles Mögliche zuschicken. Sie brauchen einzig und allein das Vertrauen zu Gott. Wenn wir daran denken, wie Gideon damals in den Krieg gezogen ist, 10.000, die ihm folgten. Gott sagt, nix, viel zu viel. Wer heimgehen will, der soll heimgehen. Wer sich nicht traut, der soll nach Hause gehen. Es bleiben noch 1.000 übrig. Gott sagt, viel zu viel. Führe sie an den Bach. Und dann bleiben 300 übrig. Und mit diesen 300 Leuten gibt Gott Sieg. Und Gott ist derselbe Gott. Und wenn Israel so auf Gott vertraut, wie Gideon oder auch wie viele Könige in Israel, die gottesfürchtig waren, gibt Gott Sieg, auch gegenüber mächtige Feinde. Und wenn Israel sich heute wirklich auf Gott besinnt, dann haben sie den Schutz, die Kraft, die sie brauchen. Nichts anderes. Am nächsten Sonntag ist er dann Israel-Sonntag. Da wird dann noch einmal ganz besonders an Israel gedacht. Aber für mich weniger für die Nation Israel, sondern vielmehr als das Volk, dass sie Gott erkennen. Und bei Hesekiel heißt es, wenn Christus wiederkommt, dann wird Israel ihn erkennen als den, in den sie gestochen haben, den sie durchbohrt haben. Und dann wird Israel um ihn trauern, wie eine Familie um den erstgeborenen Sohn trauert, wenn er gestorben ist. So wird Israel über seine Vergangenheit trauern, dass sie Jesus abgelehnt haben. Einmal, dass sie ihn den Römern übergeben haben zum Kreuzigen, dass sie Jesus abgelehnt haben und dass sie ihn bis heute ablehnen. Das wird eine Erweckung in Israel sein, die uns verheißen ist. Herr, erfülle deine Verheißung auch an diesem Volk. Mehr kann ich nicht beten, aber das ist auch wirklich mein Gebet. Ja, Gott reißt ein, reißt aus, bricht ab und baut auf und pflanzt wieder neu ein. Und das dürfen auch wir für uns ganz persönlich mitnehmen, dass Gott, wo er uns durch Tiefen führt, auch wieder neue Kraft gibt und auch in der Tiefe den Beistand gibt, den wir brauchen. So wollen wir dem Herrn vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Amen.